Herzlich willkommen zum Thema souveräne digitale Identität. Ich bin schon sehr gespannt. Ich blicke auch in einige Gesichter, die, glaube ich, recht gespannt sind. Einen herzlichen Willkommensapplaus für Markus Sabatello, bitte.
Dankeschön. Ja, Markus Sabatello, ich habe eine kleine Firma, kleines Startup hier in Wien, DanyUpTech. Und hier ist ein Talk über digitale Identität, souveräne digitale Identität. Meine Folien sind leider auf Englisch. Ich hoffe, das macht nichts, aber ich werde auf Deutsch reden. Ich habe ein bisschen eine Einleitung, dann einen Abschnitt über einige Technologien, die ganz interessant sind, und dann ein paar Gedanken zu einer Architektur zu digitaler Identität. Die Grundlage oder die Grundidee für den Talk ist eigentlich, wir sind ja bei der Privacy Week und wir beschäftigen uns seit vielen Jahren damit, wie wir unsere Privatsphäre schützen können im Internet. Wir haben Tools und Software und interessante Technologien, um uns irgendwie zu schützen, wenn wir online unterwegs sind. Wir haben Tor, wenn wir unsere IP-Adresse verstecken wollen. Wir haben PGP, wenn wir E-Mails verschlüsseln wollen. Wir haben sowas wie Diaspora, dezentrale soziale Netzwerke. Wir haben verschlüsseltes Messaging, verschlüsselte Messaging-Apps. Und die Idee hier ist sich ein bisschen zu überlegen, dass alle diese Dinge irgendwie bestimmte einzelne Symptome bekämpfen und dass aber die Probleme, die man damit lösen möchte, mit so einzelnen Tools, Probleme wie Massenüberwachung, NSA und kommerzielle Nutzung von Daten, und dass alle diese Dinge eigentlich Symptome davon sind, dass man sich am Anfang nie überlegt hat, wie digitale Identität im Internet funktionieren soll. Dass Identität, die Frage, wer bin ich, wenn ich online gehe, wie präsentiere ich mich und was wissen andere über mich, dass das eigentlich die grundlegende Frage ist, die sich am Anfang oder nie jemand wirklich überlegt hat, und dass wir deswegen jede Menge Probleme mit Privatsphäre und so weiter haben und dann jede Menge verschiedenste Tools entwickeln, die uns irgendwie dabei helfen können. Es gibt ja diesen berühmten Cartoon on the Internet, Nobody Knows You're a Dog, dass man im Internet seine Identität eigentlich nicht wirklich abgebildet ist. Es gibt den anderen Spruch, der Internet was built without an identity layer, von einem Microsoft-Architekten, also dass man sich das nie wirklich geplant hat, wie soll man sich online präsentieren. Das macht man natürlich dann meistens so mit Username und Passwort, wenn man sich irgendwo einloggt oder irgendwo identifiziert, beziehungsweise auch mit so Dingen wie Login with Facebook oder Login with Google, also mit so zentralisierten Identitätsprovidern. Es hat einmal sogar die glorreiche Idee von Microsoft gegeben, dass man es Microsoft Passport, so eine einzelne Identität für das ganze Internet hat, irgendwie von Microsoft hergegeben und verwaltet wird. Also mit meiner Microsoft-Identität logge ich mich dann im ganzen Internet ein. Also das ist sozusagen das eine Extrem in einem Spektrum. Dann gibt es aber jede Menge andere Architekturen, also Ansätze, Protokolle und Technologien, wo man sich überlegt hat, wie soll das eigentlich wirklich funktionieren, wenn ich mich wo anmelde, wer bin ich dann und was wissen dann andere über mich. Es gibt so Protokolle für Föderationen, Identity Federations, wo ich einen Account habe auf einer Seite oder auf einer Webseite, und dann kann ich mich mit dem gleichen Account auch auf anderen Webseiten anmelden, und dann können gewisse Identitätsinformationen mitgenommen werden. Es hat dann einige Zeit so Initiativen und Communities gegeben, User-Centric Identity, Federated Social Web, Personal Data Stores, Personal Clouds, irgendwie so die Idee, dass ich, wenn ich im Internet unterwegs bin, irgendwo einen Ort haben soll, der mir gehört, wo meine Identität, meine Daten gespeichert werden, ein Personal Data Store oder eine Personal Cloud, wo meine Interessen, meine Adresse, meine Telefonnummer, meine Liste meiner Freunde, also alles das, was mich ausmacht online, irgendwie zwar zentral gespeichert wird, aber zentral an einem Ort, der mir als Individuum gehört. Diese Idee der User-Centric Identity. So ähnlich war das auch bei Dingen wie Diaspora, wo ich ein dezentrales Facebook bauen kann, wo jeder sein eigener Knoten ist in dem Netzwerk. Und so gibt es in den letzten Jahren immer stärkere Initiativen zur Dezentralisierung, also das ist ein wichtiges Schlagwort natürlich jetzt, das Web, das Internet, eigentlich zu re-dezentralisieren, weil es Identität meistens Daten zentral verwaltet werden und man da irgendwie gegensteuern möchte. Und jetzt der neueste Begriff oder die also neueste Idee seit 2 Jahren vielleicht ungefähr ist nach zentralen Modellen und Föderationen und diese userzentrischen Ansätzen gibt es einen Begriff der souveränen Identität, also souveräne digitale Identität auf Englisch, Self-Sovereign Identity, also wo nur ich als Individuum meine Identität selbst bestimmen kann und selbst verwalten kann und selbst bestimmen kann, wer was über mich weiß. Und da schaut man sich sehr intensiv an die Dinge, die rund um Blockchain-Technologien passieren. Also Blockchain ist halt immer so ein Hype-Wort, mit dem viel, viel gemacht wird, was man oft auch gar nicht unbedingt damit machen sollte. Aber es gibt ziemlich starke Initiativen jetzt und Ideen, wie man Blockchain als eine verteilte Datenbank, die eigentlich niemanden zentral gehört, wo jeder selbst einen Eintrag sozusagen anhängen kann, dass man das verwenden kann, um eine eigene souveräne Identität zu erstellen. Da gibt es einige Firmen und einige Projekte, die das versuchen. Ich habe eine Folie auch allgemein zu Blockchain. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Also Blockchain ist, glaube ich, ist in dem Bereich interessant. Kennt man halt von Bitcoin in erster Linie, aber ist interessant. Eben als so eine verteilte Datenbank, die von niemandem zentral gesteuert wird und wo man Transaktionen, Einträge anhängen kann, also gewisse Dinge registrieren kann, festhalten kann, die dann von niemandem auch wieder gelöscht werden können. Also man schaut sich jetzt an, diese zwei Dinge zu verbinden, um eben eine Identität mit unter anderem mit Blockchain-Technologie, aber auch mit anderen Technologien so selbst anlegen zu können, dass ich meine eigene Identität erstelle, ohne dass da irgendjemand sozusagen als Mittelsmann dazwischen ist. Wir haben heute vielleicht oft solche Architekturen, wo Identität immer etwas ist, was mir gegeben wird, wo ich immer ein Account bin in einer Datenbank von irgendwem, von Amazon oder wie auch immer. Man versucht zu so einem Modell zu kommen, wo ich einfach meine Identität selbst erzeugen kann, ohne dass irgendjemand damit zu tun hat. Da gibt es oft interessante Metaphern und politische Vergleiche, die man da macht. Also da sagt man manchmal, wir sind in so einer Art digitalem Mittelalter und wir wollen eine digitale Aufklärung möglich machen oder man kommt mit teilweise mit philosophischen Aussagen wie der René Descartes, wenn er sagt, ich denke, also bin ich, das heißt Identität kommt von mir selber. Er hat nicht gesagt, ich registriere mich bei Facebook, also bin ich, sondern ich denke, also bin ich, also Identität, was mir selbst eigen ist und was nur von mir selbst ausgehen kann. Also das ist dieser Begriff der Self-Sovereign Identity jetzt, relativ viel Aufmerksamkeit erregt und interessant ist das, finde ich auch, weil das kommt nicht so oft vor, dass da einerseits die Hacker-Communities und Grassroots-Communities und zivilgesellschaftliche Initiativen das eigentlich gut finden, also vom Edward Snowden zum Beispiel, aber gleichzeitig auch Firmen und Unternehmen und Staaten, dass das irgendwie als bessere Methode oder besseren Ansatz wahrnehmen, um Daten und Identität zu verwalten. Also von Edward Snowden bis hin zu Banken und Rechtsanwälten gibt's einiges Interesse. So, was soll so eine souveräne Identität können? Das sind so einige Eigenschaften. Also wenn man das ist nicht real im Moment, das wird überlegt und wird designt und entwickelt. Was sind so einige der Eigenschaften, die man dann haben will in so einem System? Also das eine ist einmal Kontrolle, also ich als Individuum will genau wissen und bestimmen können, was mit meinen persönlichen Daten passiert, mit meiner Identität, wer darauf zugreifen kann, wer was damit machen kann. Consent, also auf meine Identität, auf meine Daten soll nur zugegriffen werden können, wenn ich eben explizit zustimme. Kontextuell heißt, dass ich mich in verschiedenen Situationen, auf verschiedenen Webseiten oder je nachdem, was ich gerade mache, mich unterschiedlich präsentieren können soll. Also wenn ich zum Beispiel bei Amazon irgendwas einkaufe und dann nachher melde ich mich bei meiner Universitätswebseite oder so an, dann soll es möglich sein, diese Identitäten so zu trennen, dass die nicht korreliert werden können, also dass kein universelles Bild sozusagen von mir generiert werden kann, sondern dass ich mich auch kontextuell unterschiedlich präsentieren kann. Das ist, glaube ich, klar, also keine zentrale Stelle, die irgendwie eine Identität verwaltet, keine Mittelsmänner, die erforderlich sind, um sowas möglich zu machen. Und auf der rechten Seite, das sind teilweise Begriffe, die auch mit der neuen Datenschutzgrundverordnung wichtig sind, also Consent zum Beispiel und auch Portabilität, also dass ich meine Informationen, meine Daten von einem Ort an den anderen verschieben können soll und auch Minimal Disclosure, also dass ich für einen bestimmten Geschäftsprozess oder für eine bestimmte Transaktion nur die Informationen von mir hergebe, die auch wirklich nötig sind. Das sind Begriffe, die auch in der EU-Datenschutzgrundverordnung wichtig sind. Frage, wenn ich, warte, ich gehe noch zum nächsten, genau, das ist eine Liste einfach mit einigen Projekten und Initiativen, die sich im Moment damit beschäftigen. Da gibt es laufend Konferenzen und neue Startups und so weiter, die damit was machen wollen. Und dann habe ich ausgewählt, einfach, wie gesagt, das ist sehr, sehr ziemlich experimentell noch, diese Idee. Und ich habe einfach eine Liste von einigen Technologien, die da im Moment ganz, ganz interessant sind, die da entwickelt werden. Fang an mit dem, DIDs, das sind Decentralized Identifiers, dezentrale Identifikatoren. Hier ist die Idee, dass ich eigentlich für jede Transaktion im Internet, aber auch für jede Kommunikation und auch nicht nur im Internet, oft so Identifikatoren, Namen oder Nummern brauche. Also wenn ich jemandem eine E-Mail schicken möchte, brauche ich eine E-Mail-Adresse. Wenn ich mit jemandem skypen will, brauche ich einen Skype-Usernamen. Auch nicht im Internet. Wenn ich jemanden anrufen möchte, brauche ich die Telefonnummer. Wenn ich einen Brief schicken möchte, brauche ich die Adresse. Wir haben Namen, wir haben Adressen. Im Internet, so wie auch im Nicht-Internet, im echten Leben. Und alle diese Namen und Nummern, die wir brauchen, um Verbindungen herzustellen und um zu kommunizieren und um Informationen auszutauschen, werden eigentlich meistens von irgendwem mir zugewiesen. Ja? Also meine Adresse oder meine Telefonnummer kann ich mir nicht selber aussuchen. Auch meinen Domainnamen, wenn ich zum Beispiel einen eigenen Domainnamen habe im Internet, dann wird mir der ja auch zugewiesen. Ich kann einen Domainnamen ja nicht kaufen. Ich kann einen Domainnamen immer nur mieten und der kann mir theoretisch auch wieder weggenommen werden. Und hier als Entwicklung gibt es die Idee, so eine Kennzahl, eine DID, die schaut so aus, so möglich zu machen, dass das eine Nummer ist, die mich identifizieren kann, die ich aber selber erzeuge. Also man kann sich das so vorstellen, dass ich als ob ich eine Telefonnummer mir zum Beispiel selber aussuchen könnte. Ich suche mir meine eigene Telefonnummer aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die funktioniert dann auch weltweit. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist bei Telefonnummern nicht so der Fall, aber bei diesen DIDs ist das der Fall. Also das ist irgendwie zum ersten Mal, das ist so zum ersten Mal eine Nummer, die ich selber generieren kann mit Kryptographie, so mit privaten und öffentlichen Schlüsseln. Kann ich so eine Zahl generieren, auf einer Blockchain dann registrieren, so passt das zusammen. Und die funktioniert dann weltweit, damit kann ich Daten austauschen, kommunizieren und die kann mir auch niemand wieder wegnehmen. Also das ist eine Technologie, die diese Souveränität sozusagen ermöglicht. Das wird im Moment entwickelt beim World Wide Web Consortium, also das wird nach einiger Zeit ein Standard werden und soll so neuartige Protokolle für digitale Identität ermöglichen. Hier ist ein technisches Beispiel. Ich weiß nicht, wie sehr ich auf die Technik eingehen soll, aber im Prinzip aus technischer Sicht, was diese DIDs, diese Identifikatoren können, ist, Wenn ich euch meine DID gebe, wenn ich das irgendwie aufschreibe oder in einem E-Mail euch schicke oder auf einen Barcode irgendwie kodiere und euch diese DID, also meine Identifikationsnummer gebe, dann könnt ihr damit ein paar Dinge, ein paar Metadaten über mich herausfinden. Erstens Schlüssel, kryptografische Informationen, öffentliche Schlüssel, mit denen ich dann verschlüsselt kontaktiert werden kann, und eine Liste an Dienstleistungsadressen, mit denen ich kontaktiert werden kann. Also zum Beispiel ein XMPP-Server, ein Nachrichtenserver oder ein Social Messaging Service oder also eine Liste an kryptografischen Informationen, die mit mir zu tun haben, und eine Liste an Protokollen, mit denen ich kontaktiert werden kann. Das ist so ein Grundbaustein für diese souveräne Identität. Ich erwähne noch diese, wie viel Zeit soll ich denn lassen für Fragen? Dann nachher 5-10 Minuten am Ende? Ungefähr. Okay. Oder gibt's jetzt einmal Fragen? Also gibt es diese DIDs erklärt? Vielleicht frage ich jetzt einmal, ob es irgendwelche Fragen oder Feedback gibt. Also DIDs als Kennzahlen oder Identifikatoren, und darauf aufbauend kann ich verschiedene Protokolle und andere Technologien entwickeln, die eben digitale Identität, souveräne digitale Identität möglich machen. Und eine Komponente, die ebenfalls beim World Wide Web Consortium gerade entwickelt wird, das sind die Verifiable Claims. Das ist jetzt eine Technologie, um Informationen über Identität auszudrücken. Also was ist meine Adresse? Was sind meine Vorlieben beim Shoppen? Was habe ich für Universitätsabschlüsse? Bin ich ein zertifizierter Arzt? Habe ich genug Geld am Konto? Oder alle diese Informationen, die ich typischerweise im Internet bei irgendwelchen Profildatenbanken eingebe. Wenn ich bei Amazon ein Profil habe, dann gebe ich da ja alle möglichen Felder ein. Und das ist eine Technologie, um diese Identitätsinformationen zu standardisieren, so dass ich sie dann austauschen kann und anderen zur Verfügung stellen kann. Und das heißt deswegen verifiable, weil solche Aussagen über Identität von einer vertrauenswürdigen Stelle kommen können. Also nicht müssen, aber können. Wenn ich sage, mein Lieblingsurlaubsziel zum Beispiel ist irgendwo in der Karibik, dann ist das eine Vorliebe, ist das ein Teil meiner Identität, die ich über mich selber aussage. Aber wenn ich sage, ich bin ein Gehirnchirurg zum Beispiel, dann ist das zwar auch was ich über mich selber aussagen kann, aber das ist nicht besonders wertvoll, wenn ich dann mit irgendwem interagiere. Es ist nicht besonders vertrauenswürdig, wenn ich euch sage, ich bin ein ausgebildeter Gehirnchirurg. Das braucht man so eine Aussage, die von einer Universität zum Beispiel kommt. Die Universität sagt, ich bin ein Gehirnchirurg. Also das ist eine Technologie, um solche Identitätsinformationen ausdrücken zu können und dann anderen zur Verfügung stellen kann. Und wenn man das, diese Technologien, um so Identität auszudrücken, wenn man das verbindet mit den DIDs, mit solchen Kennzahlen, die mir selbst gehören, dann kann ich eine Architektur ungefähr wie das machen, wo ich oben links einen Arzt habe, und der Arzt bekommt von einer Universität zum Beispiel so einen verifiable Claim ausgestellt, der sagt, du bist jetzt ein zertifizierter Arzt, und der Arzt kann mit diesem verifiable Claim zu einem Spital gehen und damit an dem Spital nachweisen, ich bin wirklich ein zertifizierter Arzt, weil das die Universität gesagt hat und kryptografisch signiert hat, und sowohl die Universität als auch das Krankenhaus als auch der Arzt werden mit so einer DID, mit so einem Decentralized Identifier identifiziert. Das heißt, es gibt in diesem System keine zentrale Stelle, über die diese Identitätsinformationen ausgetauscht werden. Und besonders interessant, es gibt auch keine direkte Verbindung zwischen der Universität unten links und dem Spital oben rechts, was in den meisten herkömmlichen Identitätstechnologien schon der Fall ist. Also wenn ihr OpenID oder SAML oder solche Protokolle kennt, oder auch bei der österreichischen Bürgerkarte zum Beispiel, wenn ich mich mit meiner Bürgerkarte irgendwo anmelde bei einer Webseite, dann weiß die die Stelle, die die Identität verwaltet, also die Stelle, die die österreichische Bürgerkarte mir ausstellt, weiß jedes Mal, wenn ich meine Identität bei irgendeiner Webseite verwende, also wenn ich mich irgendwo anmelde mit meiner Bürgerkarte, weiß der Staat sozusagen jedes Mal, dass ich meine staatliche Identität jetzt auf dieser und auf dieser und auf dieser Webseite verwendet habe, während hier die Universität nicht weiß, wenn der Arzt zum Spital geht und dort seine zertifizierte Identität vorweist sozusagen. Das heißt, ich habe keine Verbindung von unten links nach oben rechts, was eben diese Idee der Privatsphäre und souveränen Identität erfüllt. Und es gibt heute später, glaube ich, auch noch einen Talk zu ähnlichen Themen, zur EID, zur staatlichen Identität und auch zu diesen Claims. Ich werde noch ein bisschen eine mögliche Architektur, noch eine Folie noch zur möglichen technischen Architektur kurz herzeigen. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen im Entstehen, das wird alles gerade erst standardisiert und entwickelt und es gibt viele verschiedene Ideen, das ist noch nicht so ganz klar, in welche Richtung das geht, aber einige Dinge nur, die man hier sehen kann, sind, also es gibt eine Blockchain, wo ich so einen Decentralized Identifier, also meine Identität, registrieren kann. Ich habe hier auf meinen Enddevices, also auf meinem Computer oder auf meinem Smartphone in einer App, ein Wallet, also so wie bei Bitcoin zum Beispiel, habe ich auch ein Wallet, wo ich meine Schlüssel, meine privaten Schlüssel verwalte. Das ist da ganz genauso. Also ich verwalte meine privaten Schlüssel hier bei mir auf meinen eigenen Devices. Ich registriere meine Identität auf einer Blockchain. Und dann gibt es in diesen Architekturen gibt es immer auch eine sogenannte Off-Chain Komponente, also das ist was ich auch am Anfang kurz erwähnt habe, dass mit eine Art Personal Data Store oder eine Personal Cloud, also irgendwo ein Service, einen Ort im Internet, wo meine Daten, meine Identität dann gespeichert sind, also nur um das klar zu machen, meine so Dinge wie Name oder E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, solche Dinge werden nicht auf der Blockchain hier gespeichert. Das Blockchain ist nur dafür da, um diese Identitäten, diese DIDs mal zu generieren. Und meine eigentlichen Daten, Name, Adresse und die Verifiable Claims, wenn mir die Universität ein Zertifikat oder so ausgestellt hat, das verwalte ich hier an einem Ort, der mir gehört. Das nennt man eben Personal Data Store, Personal Cloud oder man nennt das manchmal auch Agent oder Hub. So ähnlich wie eine E-Mail, so ähnlich wie ein E-Mail-Account. Wenn ich E-Mails verschicken möchte, brauche ich einen E-Mail-Account. Und in dem System, wenn ich meine souveräne Identität verwalten möchte, dann brauche ich so einen Personal Data Store Account sozusagen, den ich mir auch, wo ich mir auch aussuchen kann, wo der ist. Also der könnte von meinem Internet Provider gehostet werden, den kann ich auch bei mir selber zu Hause auf einer Freedom Box, auf so einem eigenen persönlichen Server zum Beispiel hosten. Und dann kann ich Verbindungen herstellen und Daten und Identitäten austauschen mit Freunden, mit anderen Individuen, mit staatlichen Stellen, mit der Universität, mit dem Spital, mit Amazon und so weiter oder auch mit Dingen, geht dann in Richtung Internet der Dinge. Aber das ist so allgemein die Architektur, die man oft sieht bei diesen Projekten, die langsam im Entstehen sind, sozusagen. Und dann ja, mache ich mal Pause und schaue, ob es Fragen gibt.
Hallo, ja. Ich habe eine kleine Lücke noch in meinem Verständnis. Es ging um die Sache mit der Universität und dem Diplom und dem Krankenhaus. Was genau gebe ich jetzt als Arzt mit einem Diplom an das Krankenhaus und wie kann das Krankenhaus feststellen, dass das ein legitimes Zertifikat ist oder was immer ich dort präsentiere? Ich habe diesen Punkt, war mir nicht ganz klar geworden. Danke.
Okay, also die Universität stellt dem Arzt so ein Zertifikat aus oder Verifiable Claim, wie man das nennt, das ist signiert von der Universität, die selber mit so einer DID, mit so einer Kennzahl identifiziert ist. Und die ist bekannt. Also alle Spitäler in dem Land oder alle Spitäler weltweit wissen, kennen die DID, kennen die Identität der Universität. Und wenn der Arzt dann zu dem Spital geht und diesen Verifiable Claim, dieses Zertifikat vorweist, dann sieht das Spital, aha, hier ist eine Signatur von so einer DID, von so einer Kennzahl, und das Spital weiß, aha, das ist eine der Universitäten, die ich kenne. Da gibt es eine Liste, da kann man eine Liste machen mit den DIDs, mit diesen Identifikationsnummern von den Universitäten, denen das Spital halt vertraut, und das sieht dann der Spitalserver, sieht dann, das ist signiert.
Aber wie prüft das Spital denn jetzt die Signatur? Ich meine, es ist eine DID, die DID sagt, diesen Verifiable Claim, den ich hier vorweise, stammt von der Universität so und so. Der DID ist schon klar, aber wie kann das Krankenhaus jetzt prüfen, dass tatsächlich diese Universität diesen Claim tatsächlich signiert hat? Muss ich da nicht auf einen Schlüssel zugreifen können? Und woher kommt der? Und wie kann ich garantieren, dass in 20 Jahren dieser Schlüssel noch verfügbar ist und dass klar ist, dass dies der echte Schlüssel ist? Wo holt das Krankenhaus den Schlüssel her?
Stimmt, tut mir leid, das habe ich vergessen genauer zu erklären. Das ist die Funktion, die Blockchain erfüllt. Das heißt, das Krankenhaus sieht hier in der Blockchain nach, was ist der dazugehörige Schlüssel zu der DID. Und das hat vorher am Anfang das Krankenhaus selbst registriert.
Die Universität. Die Universität muss ihren Schlüssel auch in der Blockchain hinterlegen. Genau. Jetzt ist es klar.
Wunderbar. Das habe ich vergessen, tut mir leid. Und dadurch kann der Schlüssel auch geändert werden. Der Schlüssel kann geändert werden, ohne dass sich die DID ändert. Wir nennen das auch DPKI, Decentralized Public Key Infrastructure. Okay. Ja, war eine Lücke, tut mir leid.
Weitere Fragen?
Da ich ja mir selbst Keys erstellen kann, kann ich auch für meine Person mehrere Keys erstellen?
Bitte nochmal.
Naja, Sie haben gesagt, ich kann mir verschiedene Keys erstellen. Und kann ich mir die auch für mich persönlich, ich kann ja unendlich viele Keys erstellen, ich habe dann eine Person, aber ich habe mehrere Keys. Aber woher weiß denn die Universität, dass der Key valid ist und der andere nicht? Oder, ja.
Also ich kann als Individuum, kann ich und soll ich sogar viele Keys und viele DIDs und viele kontextuell getrennte Identitäten erstellen. Das heißt, ich habe dann vielleicht 100 verschiedene DIDs. Und wenn ich mit der Universität zu tun habe, dann stellt mir die Universität einen Verifiable Claim für diese eine DID aus. Und wenn ich dann aber mit dem Krankenhaus zu tun habe, kann ich auch eine andere DID verwenden. Das ist wieder gut für die Privatsphäre. Das bedeutet, selbst wenn die versuchen zu kollaborieren und selbst wenn die alle Daten miteinander austauschen, dann können die mich theoretisch nicht korrelieren, dann wissen die nicht, dann weiß das Krankenhaus zum Beispiel nur, aha, der ist wirklich ein zertifizierter Arzt, aber kann das Krankenhaus und die Universität den nicht miteinander verbinden, nicht als gleiche Person identifizieren. Das geht, wenn das Individuum einfach verschiedene DIDs verwendet, und das ist sogar gewollt und ist in dieser Architektur eigentlich sogar der Standard. Für Individuen, für öffentliche Institutionen und Organisationen ist es eher so, dass man sagt, man hat einfach eine DID mit einem Schlüssel, die öffentlich für alle bekannt und für alle sichtbar sind. Da braucht man nicht wirklich die Privatsphäre. Aber für das Individuum schon. Das heißt, ich kann viele DIDs und viele Schlüssel erstellen und die Verifiable Claims und meine Identität trotzdem verwalten und herzeigen, vorweisen, wo ich will.
Eine praktische Frage zur Einbindung der Blockchain in dem Setting. Wenn der Schlüssel, das geheime Schlüssel liegt zum Beispiel, wird wahrscheinlich in der Blockchain der Public Key dazu revoziert. Das heißt aber, beim Verifizieren muss ich erstmal die gesamte Blockchain durchschauen, ob der Key, der auf den gezeigt wird bei der Signatur, irgendwann revoked worden ist, weil er einfach unsicher ist. Wie skaliert das? Ich meine, ich muss linear die gesamte Blockchain durchschauen, jedes Mal, wenn ich verifiziere.
Das stimmt, man muss im Prinzip eine Full Node, also die gesamte Blockchain durchschauen, aber man kann sich vorstellen, dass es dann eben Server gibt, die das für dich machen und dir dann einfach die Antwort geben. Also da gibt es ein Projekt, da gibt es eine Foundation, die Decentralized Identity Foundation, da sind einige dieser Projekte verbunden und da gibt es ein Projekt, der Universal Resolver, das ist eine Implementierung für die DID, die dazugehörigen Informationen nachzuschauen. Und das ist übrigens modular und erweiterbar. Das ist nicht für eine bestimmte Blockchain jetzt gemacht, sondern dass so eine DID kann in Bitcoin und in Ethereum und in anderen Blockchains registriert werden. Das ist so modular aufgebaut. Aber ja, man muss die ganze Blockchain durchschauen und da gibt es halt dann einen Server, so wie es auch DNS-Server gibt. Also wenn ich google.com oder so eingebe in meinem Webbrowser, dann verwende ich auch den DNS-Server von meinem Internet-Provider meistens, der dann wirklich die DNS-Lookups macht und ich mache das meistens nicht selber und so ähnlich wird das da sein. Da muss ich halt einen Server kontaktieren, dem ich irgendwie vertrauen kann. Also das ist natürlich wieder so ein Mittelding. Also wenn ich wirklich sicher sein will, na, dann muss ich meinen eigenen Blockchain-Knoten hosten. Oder es gibt auch so, ich meine, ich bin jetzt nicht der Blockchain-Experte, aber es gibt schon so Systeme, wo ich kryptografische Hilfsmittel, wo mir so ein Lookup-Server die Antwort plus ein kleines Stück, ein State-Proof, heißt es dann, einen Proof, einen kryptografischen Beweis mitliefern kann, wo ich wirklich verifizieren kann, dass das aus einer bestimmten Blockchain kommt, ohne dass ich die ganze Blockchain brauche, so ähnlich wie diese SPV, Simple Payment Verification Clients bei Bitcoin, also das kann man schon so irgendwie optimieren, glaube ich.
Vielen Dank. Einen kräftigen Applaus bitte für Markus Sabadello. Applaus